Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Kapitalcafé Folge 28. Hallo zusammen. Heute mit unserem Stargast Verona Poth. Nein, das war gerade ein Witz von Ben. Wir waren hier die ganze Zeit einmal rumalbern und haben sehr, sehr viele Sachen geplant, die wir vorhaben, die wir euch präsentieren wollen. Es wird auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen. Ja, zwischendrin in der Woche, wir reden ja sonst über Feedback, weil wir ja eigentlich immer noch Anfänger sind. Der Flo hatte ein ganz gutes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Willst du dazu noch was sagen, Flo?
Ja, das war eine ganz liebe Sprachnachricht, dass sie unseren Podcast sehr, sehr gern hört. Und sie hat mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, das diese Woche so ein bisschen durch Social Media ging. Nämlich ein Post von ZDF heute, dass der MSCI World, was ja so das Basisinvestment ist, sagen wir immer alle, oder sagen ja eigentlich alle Podcasts oder alle, die sich mit dem Geld, mit dem Thema auseinandersetzen, dass das vielleicht eine Blase sein könnte und diese Blase bald platzen könnte. Woran liegt das? Weil eben der US-Anteil so hoch ist in dem MSCI World und das hatten wir in der Spezialfolge letztens ja auch schon kurz besprochen. Da war ja Ben Carsten letzte Woche beim Börsentag und sind darauf ja auch eingegangen. Ich hatte ihr dann geantwortet, wenn er platzt, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema. Klar, die Gewichtung ist sehr, sehr stark auf US-Unternehmen, aber wenn das Ding in die Luft geht, da haben wir ein richtiges Thema, oder?
Da gebe ich recht. Auch später in der Folge werden wir nochmal kurz über den MSCI World reden, weil die Haupttreiber sind ja die Magnificent Seven mit einem Klumpenrisiko von über 70%. Und wenn die runtergehen, ziehen sie ja 1600 Positionen gleichzeitig mit runter und das würde dann so einen Domino-Effekt mitmachen. Also ich halte das auch nicht für unrealistisch. Ich habe aber da auch einen kleinen Lichtpunkt später noch im Podcast dazu, dass ein Runtergehen am gleichzeitig auch eine Chance an anderer Stelle sein könnte.
Ich erinnere da an diesen Vortrag, den wir gehört haben von dem guten Mann Thorsten Tiet von Aktienfinder, wo der Ben ja ein mega Fan von dem Tool ist. Und der hat jetzt so ein neues Feature, wo man diese ETFs auseinandernehmen kann. Ich glaube, MSCI World ist in 1300 Positionen, nicht 1600. Und der hat das irgendwie...
1300,
je nachdem Anbieter. Es gibt, also MSCI World ist ein geflügeltes Wort. Jeder Anbieter hat ja so einen eigenen. Und es sind so zwischen 850 bis 1600 ist da die Bandbreite. Aber alle haben diese Magnificent Seven drinne.
Genau. Und er hatte dann in so einer Kurve konnte er aufzeigen, wie sich das verteilt. Und wenn er dann halt irgendwie nach rechts rübergegangen ist, dann waren dann irgendwie diese Positionen, waren da bei 0,00001 oder Prozent Beteiligung. Und der Ausschlag da von den Magnificent Seven ist halt schon sehr stark, hat natürlich auch viel mit dem Wachstum zu tun. Deshalb sollte man sich dann, ich sag mal so, sollte man da mal genauer reingucken, um halt nicht zu sagen, ja gut, ich investiere jetzt in die ganze Welt, was jetzt halt aufgrund des Erfolges dieser Magnificent Seven, ne, weil der ETF ist dem halt nachgelaufen, hat dann da mehr investiert, natürlich klar ist, aber ob man es dann noch World nennen darf, ist die andere Frage. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Ben, ich glaube, 78% habe ich irgendwie in Erinnerung als Zahl USA.
Genau, 78% waren es gewesen. Auch hier nochmal an die Freunde von Aktienfinder, wenn ihr uns hört, im Detail dürft ihr uns das gerne bei irgendeiner späteren Podcast-Folge dann nochmal gerne aufdröseln, aber es war wirklich sehr erhellend gewesen im negativen Sinne.
Das war dann auf jeden Fall auch schon nochmal eine Einladung an die Jungs. Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig. Einerseits ist es wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird und es besteht ja auch. Andererseits ist es halt wirklich... Querbeet wird der MSCI World als das Basisinvestment beworben oder angekündigt und das dann so irgendwie runterzuziehen. Natürlich ist es immer ein Risiko da, es kann immer mal platzen, aber der MSCI World ist ja auch gedacht wirklich für sehr, sehr, sehr langfristig angelegt. Das soll ja sozusagen vielleicht auch mal eine dynamische Rente irgendwann mal sein und nicht ein ETF, den ich jetzt vielleicht heute bespare und vielleicht nächstes Jahr brauche, sondern da ist der langfristige Horizont, finde ich, das Entscheidende.
Und außerdem sollte man ja, was jedem Investor ja auch geraten wird, einmal im Jahr so ein Rebalancing zu machen. Das wäre vielleicht bei den MSCI Worlds auch mal langsam an Punkt, dass man sagen würde, man setzt einfach ein Update auf die ganzen drauf und rebalanciert die damit drin, um halt dieses Klumpenrisiko auch zu minimieren.
Ich finde es aber wirklich spannend und da habe ich mir auch oft mal schon schwer getan, wenn man sich wirklich mal detaillierter ETFs anschaut. Wenn ich jetzt nicht sage, ich gehe jetzt auf den Europe oder ich gehe nach Asien, hast du halt bei den meisten ETFs die Top 5 oder die Magnificent 7 mit dabei, oder? Also es ist immer total schwierig, außer du gehst in eine Branche oder gehst in ein Kontinent, Länder-ETF.
Ja, man muss ja auch sagen, so aus der psychologischen Ecke zu kommen, ne, dass es halt auch so eine Branding-Geschichte ist. So, ne? Wenn ich sehe MSCI World und ich bin sowieso verunsichert und weiß nicht, in welchen ETF ich investieren soll und so, und dann sehe ich so World, ah, okay, alles klar, bin ich dabei, raus.
Ja.
Deshalb ist halt auch das, was Ben gesagt hat mit dem Rebalancing, einerseits jeder im Depot und auch die ETFs, das wird ja im Grunde genommen irgendwie gemacht, hat uns dann ja auch der Thorsten Tiet erklärt, dass aber die launchen dann einfach andere ETFs nebenbei, dann nennen sie den einen irgendwie Balanced, wo sie ein bisschen ausbalancierter und der andere hieß dann Quality, wo dann mehr auf die Qualitätsaktien gegangen wird, weil auch in dem World sind nach dem Ranking auch zum Aktienfinder und so sind natürlich auch nicht nur Qualitätsaktien dabei, da sind auch noch so ein paar Wetten dabei und das müssen dann eben die ETF-Manager optimieren. Super, so viel zum MSCI World. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, weil ich würde gerne nochmal zurückgehen auf unsere Magnificent 7 Reihe. Da haben wir ja alle Magnificent 7 besprochen. Ich bete sie jetzt nicht runter. Und unsere Quintessenz am Ende, da kann ich auch nochmal empfehlen, das ist unsere Recap-Folge, wo wir auch die Community gefragt haben und auch selber gesagt haben, hey, wer sind so die Großen oder die Gewinner dieser Magnificent 7 Reihe für uns? Und wer echt schlecht wegkam bei der ganzen Kiste, war Apple. Weil da waren wir alle so ein bisschen so, meh. Und ein Thema war, dass Apple nicht so überzeugt im Thema KI. Dass halt Siri ziemlich dumm ist im Vergleich zu anderen. Und dass man auch nicht genau sieht, wo die jetzt irgendwie investieren. Weil bei Meta Zuckerberg macht da richtig Welle, indem er da hunderte Millionen Sign-on-Boni verspricht für Leute, die irgendwie als KI-Developer bei ihm auftauchen. Und da habe ich diesen Artikel gelesen und da meinte der Typ so, ja, Apple investiert in seine eigenen Chips. Also da kommt jetzt ja der M5er-Chip sozusagen, also die neueste Generation deren eigener Chips, die dann auch immer alle in Macs und iPhones verbaut werden. Und die bauen ihre eigenen Chips und die werden immer besser und die sind halt auch wirklich top-notch, was Chips betrifft. Und der sagt dann, Apple, überleg doch mal, wenn Apple einfach sagt, wisst ihr was, diese ganzen Hype, den ihr jetzt macht mit Nvidia und GPUs und neue Data Center, die Computer werden irgendwann so gut und die LLMs, also die KI-Modelle wie ChatGPT und so, die werden irgendwann so optimiert, dass vielleicht laufen die alle irgendwann nicht mehr in der Cloud, sondern auch lokal auf deinem Rechner. Dann hast du auch diese ganze Data Protection Issues und sowas nicht, weil es ja irgendwie ein bisschen, wenn du irgendwas hochlädst bei ChatGPT, weißt du genau, das landet jetzt bei OpenAI auf dem Server. Und dann läuft das alles lokal auf deinem Computer und dann hat Mac oder Apple die besten Geräte, um das eben zu machen, weil sie die besten Chips haben. Und da war ich so ein bisschen, ja, ist ein guter Punkt. Und ich wollte das jetzt nochmal hier reinbringen, weil so als Denkansatz kann ja jeder mal für sich gucken, der sich auch für Mac interessiert. Wie gesagt, ich bin überzeugter Mac-User und nicht überzeugter Mac-Investor. Aber das kann halt durchaus sein, weil keiner so richtig weiß, wie das jetzt weitergeht. Und da auf der einen Seite stehen da die Leute, die sagen, der Terminator steht vor der Tür und wir sind bald alle in der Matrix. Aber auf der anderen Seite, wie es halt so ist, bin ich auch leicht beeinflussbar und weil ich angefangen habe, so ein bisschen zu gucken, hat mein YouTube-Algorithmus mir dann immer wieder sowas hochgespült. Gibt es auch tatsächlich Wissenschaftler, die sagen, so das, was ihr sagt, was wir erreichen werden, das werden wir nicht erreichen. So, das geht überhaupt nicht, weil wir erstens nicht genug Energie haben und zweitens, also ich rede jetzt von dieser Generative AI oder General AI, die halt dann, wo wir dann beim Terminator sind. Wir haben die Energie nicht dafür, wir haben die Kapazität nicht dafür, das wird gar nicht passieren. Und das ist halt total spannend, wenn man sich das irgendwie anguckt, weil wir jetzt auch gerade, als wir da überlegt haben, im Kopf hatten, ja klar, jeder braucht jetzt sein eigenes ChatGPT, Google hat das, alle haben das muss jetzt auch passieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe zum Beispiel vorgestern, da habe ich mich dran erinnert gefühlt, habe ich wieder Texte geschrieben und ich mache das immer mit Support von Claude, weil das ist für mich da einfach das Beste, also jetzt keine Werbung für Claude, das ist halt einfach das Tool, was ich nutze. Und alles, was der vorher irgendwie gemacht hat, was immer easy peasy ging, hatte auf einmal Ewigkeiten gedauert und da waren einfach Fehler drin die ganze Zeit, wo ich ihn immer wieder darauf hinweisen musste, dass das verändert wird. Und der ist einfach schlechter geworden, als er vorher war. Langsamer und schlechter. So, klar, solche Prozesse gibt es. Aber das hat mich dann, weil ich eh schon in dieser Bubble steckte, da nochmal dran zweifeln lassen. Ich zweifle jetzt nicht an KI im Allgemeinen und bin jetzt auch ein bisschen ins Labern gekommen. Aber ich kann nur sagen, nochmal bei Apple reingucken und vielleicht doch nicht abschreiben.
Kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist ja eh generell der KI-Markt oder KI-Hype ist gerade extrem. Ja, die nächste Serie, die wir gerade aktuell haben, ist ja Investieren wie Giganten. Wir haben uns schon Warren Buffett angeschaut, wir haben uns Bill Ackman angeschaut und Bill Gates. Und Ben, du hast heute auch jemand für uns mitgebracht.
Genau, den Michael Burry, auch genannt Mr. Big Short. Vielleicht kennt der ein oder andere nicht den Michael Burry, aber er kennt den Film The Big Short von 2015, wo es über die Bankenkrise gegangen ist. Auf jeden Fall eine der jüngeren Börsenlegenden Michael Burry. Michael Burry ist ein sehr interessanter Mensch, 71 geboren und war erstmal Medizinstudent und hat auch erfolgreich sein Medizinstudium beendet. Hat in den 90er Jahren dann so angefangen, sich für Aktien und Co. zu interessieren, so ein bisschen blockmäßig gemacht und dann hatte er so einen Aha-Effekt und der Aha-Effekt war gewesen, er wollte seine Facharztprüfung ablegen und mehr oder minder ist er da durchgefallen, weil er mehr oder minder nur noch im Thema Aktien gewesen ist und hat danach seinen Job gekündigt und mit Hilfe seiner Familie seinen eigenen Hedgefonds aufgesetzt, den sogenannten Hedgefonds Sicken Capital. Und das war im Jahre 2000. Also es war wirklich kurz nach seinem Facharzt, hat nicht geklappt und ist dann komplett in das Börsenthema reingegangen. Lief auch in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr gut. Er hat dort solide Investments gemacht und alles. Und dann, jetzt kommt so ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen Hollywood beiseite nehmen, hat er nämlich schon angefangen im Jahre 2001 zu sagen, hey, hier mit den ganzen Immobilien in den USA, da baut sich eine dicke Blase auf, die ja 2007, 2008, der eine oder andere mag sich vielleicht interessieren, dann geplatzt ist und er hat dagegen gewettet. Und jetzt ist es, die Leute, die den Film gesehen haben, vielleicht, ich meine, es sind 2 Stunden, er hat dort den Short gesetzt, also sprich, er hat gegen den Markt gewettet, sondern es auf fallende Märkte gesetzt, dass es am nächsten Tag dann stattgefunden hat. Das war nämlich nicht so gewesen, er hat es nämlich 2,5 Jahre vorher schon gemacht. Und ist 2,5 Jahre lang halt, ist der Markt weiter gestiegen und er hat über 80 Millionen Verlust in seinem Hedgefonds gehabt und mehr oder minder 2,5 Jahre nur daran gekämpft, dass die Leute nicht aus seinem Fonds rausspringen. Und dann ist der Börsenkurs gecrashed und er hat innerhalb von einem Monat 498% plus gemacht. Aber auch neben nur Grund von dieser Wette halt eben da drin. Und hat für sich persönlich über 100 Millionen plus gemacht und für alle seine Leute, Anleger, hat er über 700 Millionen plus daraus eben gemacht aufgrund dieser Wette. Nicht zu vergessen, es gab sehr viele Leute, die darauf hingewiesen haben, dass der Aktienmarkt dort crasht, aber er hatte die größte Einzelposition, deswegen wurde er auch so ein Big Short gemacht. So, ein bisschen zu ihm. Was ist jetzt so seine Anlagestrategie und woher kommt er und woher geht er zukünftig auch irgendwie hin? Seine Anlagestrategie ist immer so klassisch wie auch bei Ackman und Co. Er sucht sich immer Unternehmen oder Bereiche aus, wo gerade irgendwie so ein Dipper ist aufgrund von politischen Sachen oder weltpolitischen Sachen. So hat er zum Beispiel auch 2021 und 2020 gesehen, als die Corona-Krise gewesen ist, dass Land und Konsumgüter gerade sehr, sehr am runtergehen sind, obwohl Land und Konsumgüter weiterhin Sachen sind, die man auch, wenn wieder rausgeht und die Normalität wieder eingeht, investieren sollte. Und das Gleiche sieht er momentan auch bei Versicherungen und im Healthcare-Bereich und Pharmazie, dass dort gerade ein Dipper ist aufgrund von politischen Regulierungen, besonders in den USA. Die Unternehmen, die dahinter sind, sind so ein grundsolide und deswegen investiert er dort in Long. Nichtsdestotrotz ist Michael Burry weiterhin ein Mensch, der neben diesen Fundamentalanalysen gerne auch Wetten eingeht. Und da muss man sagen, hat er bis jetzt eine sehr, sehr gute Trefferquote. Zum Beispiel hat er gerade einen großen Short letztes Jahr auf chinesische Unternehmen gemacht. Also Alibaba, BYD etc. Und die sind auch gut gefallen. Dann kam natürlich noch der Trump-Zinsschock dazu. Und danach hat er seine Short-Position geschlossen. Und witzigerweise, jetzt kommt so, worin ist er momentan investiert in Long-Positionen, ist Alibaba und JD.com seine drittgrößte Position, also dritt- und viertgrößte Position. Nach dem Short geht er jetzt davon aus, dass Alibaba und JD.com auf die nächsten 2 Jahre, das ist jetzt aus dem aktuellen Hedgefonds-Bericht vom 30. Juni, dass diese in den nächsten 2 Jahren long gehen werden. Und zusätzlich zu China aus Short, also dem antizyklischen heraus, wieder jetzt geht es in den Zyklus des wachsenden Handy rein, ist er noch sehr stark ins Gesundheitswesen und in Pharmazeutika investiert. Und seine größte Position, und diese ist mit 230 Millionen US-Dollar, ist es United Healthcare Group. Dort ist er massiv eingestiegen. Er ist jetzt auch der größte Hedgefonds-Investor in die United Health Group mit hinein, weil er sagt, das Unternehmen ist grundsolide. Dort weiterhin Versicherungen und Gesundheitswesen wird in den USA immer mehr ein Thema sein. Aufgrund von politischen Reibereien, in Anführungsstrichen, ist der Kurs in den letzten 9 Monaten um 40% gefallen. Die Zahlen sprechen was anderes. Diese Aktie ist unterbewertet. Und das ist jetzt seine größte Position mit drin. Und in das Biotech-Unternehmen Regeneron Pharmaceutical. Regeneron Pharmaceutical ist ein Unternehmen, welches gerade wie andere Unternehmen so in diesen Bereich geht mit Fett wegspritzen und Diabetes. Und ein sehr interessantes Produkt, was sie dabei drin haben, ist es so gegen Leukämie und Krebs, dass da man sich die Chemotherapie wahren kann. Also sehr interessant, wenn man da tiefer reingeht. Und das ist seine zweitgrößte Position. Da sind mehrere Patente kurz davor, angenommen zu werden oder halt eben abgelehnt zu werden. Und die Short-Position, also weswegen runtergefallen ist, ist halt, dass diese Fettwegspritzen und die anderen Sachen halt gerade mit dem ersten Patentanlauf nicht angenommen worden sind. Und dann sind die Kurse um 40% gefallen. Ich fand, als ich den Bericht gelesen habe, es macht Sinn, Gesundheitswesen, ja, wir werden immer älter, das wird immer ein größeres Thema mit drin sein. Da macht es Sinn, in diese Unternehmen investiert zu sein, finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Und auch mit den neuen Innovationen, die wir in der Gesundheitsindustrie haben. Und wenn man sich die Aktien wirklich anguckt, in den letzten 9 Monaten, beide jeweils um 40% gefallen, wäre jetzt ein guter Einstieg, weil die Unternehmen deswegen nicht schlechter gewirtschaftet haben. Genauso mit China, mit Alibaba und JD.com. Das sind seine Long-Sachen. Was in der Sicht so für uns als langfristige Investoren, auch jetzt hier für Kapitalcafé, sehr, sehr spannend ist. Eine zusätzliche Sache und seine nächste große Wette ist der MSCI World, aber im negativen Sinne. Weil nach dem Bericht, aufgrund der Übergewichtung des MSCI World in KI und Magnificent Seven, geht er davon aus, dass es eine Rückgang der Aktien, dieser 7 Aktien in Q1, Q2 2026 gibt, weil sich der KI-Markt ein wenig konsolidieren wird und diese 7 Aktien, die restlichen 1000x-Aktien im MSCI World zusätzlich mit runterziehen wird. Dass daraus hin eine gewisse Panik entstehen könnte, obwohl die anderen Unternehmen wirklich grundsolide sind und nichts daneben spricht, in die investiert zu sein, aber aufgrund des großen Investitionsvolumens dieser MSCI World ETFs diese Unternehmen in der Panik mit heruntergezogen werden wird. Und deshalb geht er auf MSCI World gerade in einen Short. Also es ist seine Wette gerade gegen den MSCI World. Und dadurch, dass er China, Finanzen und noch ein paar andere Wetten gewonnen hat, ist es eine Wette, die könnte man sich angucken. Ich meine, wir reden ja auch über das Klumpenrisiko gerade drüber, dass da mehr dahinter ist, als wir vielleicht denken würden. So, Fazit jetzt für uns. Ist er etwas, was vom Kapitalcafé irgendwie ist? Ja, seine Long-Position finde ich in den Analysen sehr gut, weil er auch immer nur 5 bis 8 Long-Positionen macht. Er sagt auch wie alle anderen, ich gucke mir immer nur die Sachen an, die ich verstehe und alles andere interessiert mich nicht. Ich habe lieber 8 Positionen als wie manche hier 418, 500 Positionen in seinem Portfolio mit drin. Also da von diesen Value Bets ist er wirklich sehr tief drin. Bei diesen Short-Sachen oder die Wette gegen den Markt, ich glaube, das ist eine Sache, die kann man mitmachen, aber es ist nichts, was man empfehlen sollte von unserer Seite.
Ich hatte mich ja auch mal damit beschäftigt, weil wir da vorher drüber geredet haben. Also United Health Group wie gesagt, wir machen hier keine Anlagetipps, ne? Aber was man halt sagen kann, er ist jetzt nicht der einzige von diesen Giganten, die da draufgesprungen sind. Also da sind einige sind da jetzt rein. Also zu den bekanntesten, die das gemacht haben, gehören Warren Buffett, den wir auch schon hatten, und David Tepper und dann halt eben Michael Burry. Also das scheint wirklich so eine ganz interessante Wette zu sein.
Ja, und was sich ja wirklich zeigt, und das hast du ja auch so gesagt, ich glaube Medizin und Healthcare, alles Medizintechnik, was da alles passiert, das ist einfach ein super Zukunftsthema, was wirklich ein langfristiges Investment sein kann. Ich habe auch so einen Healthcare-ETF, der ist richtig runtergeratscht im letzten Jahr. Das hat aber auch so ein bisschen mit den politischen Situationen USA ja auch zu tun. Aber das sind auch so Phasen, die man da wieder nutzen kann für einen ETF-Sparplan. Aber das ist einfach ein Trendthema, das ewig gehen wird und bei einer alternden Gesellschaft immer wichtiger wird. Ich fand noch den Aspekt ganz spannend, und das ist dann eher so kurz- und mittelfristige Anlageinvestitionen. Es ist so dieses Thema auf, ja, so das gesagt, wegen Corona, da sind ja diese ganzen Lieferdienste auch super gut gelaufen zum Beispiel. Alle, die sozusagen einen gewissen Zyklus haben, dann aber vielleicht auch in 2-3 Jahren nicht mehr funktionieren. Also da sind ja solche Anbieter wie HelloFresh oder Delivery Hero eine ganz schöne Achterbahnfahrt gemacht. Das waren dann sozusagen die Profiteure der Corona-Krise und danach sind die wieder auf ein gutes Niveau runtergestutzt worden. Und das sind einfach auch beim Anlegen einfach wichtig zu sehen. Sind es Zyklen? Jetzt sagen ja viele, sind wir gerade in diesem Rüstungszyklus irgendwie drin. Das ist eben immer zu beachten, dass das halt auch endlich ist und dass diese Zyklen auch schnell wieder runtergehen können.
Genau. Ich finde es sehr, sehr spannend, auch mal so ein bisschen noch zu enthollywoodisieren so mit drinne, was so die Medien und der Film dazu gemacht hat. Aber am meisten finde ich spannend wirklich die Short-Position auf dem MSCI World.
Da muss ich aber sagen, nur weil er irgendwie zweimal irgendwie richtig lag, muss es nicht immer sein. Eine Wette ist immer eine Wette. Und eine Wette kann mal gut gehen und kann nicht gut gehen. Also da bitte auch an die Hörerinnen und Hörer nicht in Panik verfallen und den MSCI World jetzt verkaufen? Oder seht ihr das anders?
Also ich habe selber MSCI World und ich würde jetzt einfach, ich hätte jetzt Ben gefragt, was er dazu sagt, aber ich bin da tatsächlich, dafür ist man ja in solchen ETFs drinne, ne, dass das halt eben diese Schwankungen gibt und wenn es jetzt einen Crash gibt, gibt es einen Crash. Ich bin jetzt nicht für die nächsten 2 Wochen investiert.
Also kann man vielleicht auch festhalten, bei dem Investor ist so, sind sogar die Positionen öfter schwankender als bei Bill Gates und bei Warren Buffett?
Ja, natürlich sind die Änderungen. Ich meine, es ist ja ein aktiv gemanagter Fonds. Der sollte ja auch ab und zu mal ein bisschen Bewegung damit drin sein. Allein schon, warum solltest du sonst in den Fonds investieren? Ich finde es interessant, und das kann man ja zusammenfassen, gut, dass Carsten es nochmal gesagt hat, United Health Group ist irgendwie gerade en vogue.
Mhm. Also spannend, ob uns das bei den nächsten Giganten auch nochmal auffällt. Und ja, ansonsten haben wir es heute noch gar nicht gesagt. Ihr findet uns ja auch neuerdings auch auf LinkedIn. Also folgt uns gern mit dem Kapitalcafé auch auf LinkedIn. Ansonsten ein Special. Es ist ja Halloween, steht vor der Tür. Und wir schauen uns den nächsten Giganten an. Wollen wir schon verraten, wer es ist? Es ist diesmal eine Frau. Katie Wood schauen wir uns näher an. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.